Heute zu Gast der Gründer von My Sleep Mask, Fabian Karau.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt.
Hi Leute, Marco hier. Willkommen zurück im Performance-Podcast, den wir wieder einmal im Clark Office in Frankfurt aufzeichnen. Ich habe Besuch, mir gegenüber sitzt Fabian Karau. Hier im Podcast muss sich bekanntlich niemand selbst vorstellen, das mache ich. Fabian darf sich jetzt nochmal eine Minute zurücklehnen, auf geht's. Fabian ist 40 und gelernter Wirtschaftsingenieur. Sein Studium hat er in Trier absolviert. Von 2007 an hat er viele Jahre im Eventmanagement gearbeitet. Dort hat er Großevents mit bis zu 3000 Teilnehmern organisiert. Zum Beispiel für Audi, Bayer oder auch die Generali-Versicherung. Sein Orga-Talent hat Fabian im Laufe der Zeit außerdem als Projekt- und Ökosystemmanager unter Beweis gestellt und dabei immer mehr Berührungspunkte mit der Startup-Welt bekommen. Seit 2017 ist er in einer Doppelrolle unterwegs. Erstens bei The Ecosystem Company, wo er sich um das Startup-Ökosystem Frankfurt-Rhein-Main kümmert. Und zweitens als Manager bei PwC, wo er sich um das Next-Level-Startup-Programm kümmert. Dabei hat Fabian, wie es scheint, so viel über die Startup-Welt gelernt, dass er nun obendrauf noch selbst gegründet hat, nämlich My Sleep Mask. Dabei handelt es sich um eine spezielle Schlafmaske mit zum Beispiel integrierbaren Kühl- und Wärmeelementen. Fabian selbst hat das Produkt entwickelt, weil er seit seiner Kindheit an Migräne leidet. Seine längste Migräneattacke dauerte 5 Tage lang. Schon krass. Mit My Sleep Mask hat Fabian ein klares Ziel. O-Ton, ich möchte den Menschen helfen, erholsam zu schlafen, egal wo, wie oder wann. Und bei diesem Ziel hat er nun auch noch Unterstützung von Ralf Dümmel und Nico Rosberg. Fabian war nämlich letzte Woche bei die Höhle der Löwen und hatte einen Deal mitgebracht. Mal schauen, was wir dazu heute noch hören. Kleiner Spoiler, auf jeden Fall werden wir heute viel zum Thema Schlafen hören. Soweit so gut. Lieber Fabian, willkommen im Performance-Podcast.
Hallo Marco, vielen Dank für diese gut recherchierte Intro.
Schön, dass du da bist. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Hattest du Kopfschmerzen, als du heute aufgestanden bist?
Das klingt ja zweideutig, als ob ich Kopfschmerzen gehabt hätte, hierher zu kommen. Nein, ich hatte keine Kopfschmerzen. Und normalerweise, ich nehme an, du spielst auf Migräne an, habe ich morgens beim Aufstehen auch nie Kopfschmerzen.
Wann bist du denn aufgestanden heute?
Es ist witzig, weil gerade heute habe ich tatsächlich ein bisschen verpennt. Der Wecker ging zwar um 6:30, aber ich habe erst 1000 Mal Snooze gedrückt und bin erst um, ich glaube, 7:45 habe ich es geschafft, aus dem Bett zu kommen.
Aber 6:30 ist so deine normale Zeit?
Nee, ich habe aber gerade wieder angefangen oder wollte gerade wieder ein bisschen mehr früher starten. Hat auch einfach den Hintergrund, weil ich doch merke, dass es immer wieder Sinn macht, ein bisschen vor dem aktuellen Business aufzustehen und erstmal ein bisschen Zeit für sich zu haben, in Ruhe irgendwie aufzustehen, vielleicht ein bisschen meditieren, daher gerade wieder früher den Wecker. Ja.
Zeit für dich heißt dann, du stehst auf und meditierst gleich oder wie sieht so eine typische erste Stunde bei dir aus?
Ja, doch, das ist eine der ersten Tätigkeiten. Die anderen lassen wir jetzt mal weg.
Aber dann eine geführte Meditation oder ja. Welche Form nutzt du da?
Das ist so eine 3-Wochen-Session und die mache ich aber immer wieder von vorne, weil irgendwie ich der Meinung bin, oder für mich ist es so, ich kann mir diese Weisheiten, die im Endeffekt da rauskommen, beispielsweise jetzt irgendwie Dankbarkeit oder Abundance, was heißt denn das? Erfülltheit, also da gibt es ja jeden Tag eine andere Message, live in harmony oder sei luxuriös zu dir selbst, in dem Sinne aber nicht irgendwie verschwenderisch mit Geld, sondern irgendwas Gutes für sich selber tun und so weiter. Ja, da könnte ich jetzt zig so Dinger runter erzählen, aber im Endeffekt vergisst man das ja immer wieder und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn ich das in 21 Tagen wieder höre und denke, ach ja, genau,
daran das werden wir im Nachgang auf jeden Fall mal recherchieren und packen wir euch in die Shownotes rein, dann könnt ihr selbst mal ausprobieren. Wann gibt's denn Frühstück bei dir?
Genau, also dann nach der Meditation, Duschen und dann ein paar Sportübungen noch und dann gibt's danach dann Frühstück und das ist dann meistens, also ziemlich eigentlich immer einfach eine Schale Müsli mit Obst, frischen Haferflocken. Da versuche ich ein bisschen irgendwie mich gesund und wie sagt man so schön, energetisch, nachhaltig ein bisschen zu ernähren. Ja.
Sport hast du gerade erwähnt. Was machst du denn da?
Ja, ich bin auch da jetzt nicht der den Marathon morgens erstmal läuft oder 10 Kilometer joggen geht, um es normal auszudrücken, sondern aktuell sind es wirklich einfach nur ein paar Sportübungen, so Sit-ups, Liegestützen, kam so ein bisschen durch natürlich das ganze Homeoffice oder diese Corona-Phase, wo man ja irgendwie dann nicht mehr das Bootcamp hat. Und ich muss aber interessanterweise sagen, dass mir so 10, 15 Minuten morgens einfach so ein paar Übungen machen, dass mir das erstmal eigentlich schon reicht, um mich besser zu fühlen. Also ich muss gar nichts Wildes machen. Liegt vielleicht auch mit am Alter, dass man irgendwie lernt, man muss jetzt gar nicht die großen, das große Sportliche machen, sondern einfach ein bisschen dafür aber täglich irgendwie, ja.
Wir haben gehört, du machst eine Meditation, machst ein paar Sportübungen, dann gibt's Frühstück. Hast du in der Zeit schon aufs Handy geschaut?
Ja, wenn man wirklich gut ist, oder wenn, sagen wir reden ja von mir, wenn ich gut bin, habe ich das nicht. Das ist aber eher die Ausnahme. Also ich bin dann leider auch nicht so diszipliniert. Manchmal guckt man dann doch drauf. Das Blöde ist auch gerade, die Meditationen laufen vom Handy ab. Man macht ja heute so viel schon vom Handy. Auch beispielsweise Radio ist bei mir meistens dann über eine Handy-App oder ja andere Musik-Apps, was eigentlich schon ja fatal ist, weil man dann halt schon wieder am Handy ist. Ja.
Du springst ja gerade mal 20 Jahre zurück. Im Abi hattest du ja Mathe und Physik im LK. Und du hast dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hattest vorher, glaube ich, schon einen Studienplatz in Medizin, den du dann gar nicht angetreten hast. Liegt dann ja auf der Hand, dass du ein logisch denkender Mensch bist. War das dann noch logisch, wenn ich mir den Weg anschaue in den letzten 20 Jahren, du bist heute Gründer, war das logisch, dass du Gründer wirst?
Das war damals überhaupt nicht logisch. Ich muss auch korrigieren, der Studienplatz Medizin, den habe ich mal während meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen, habe ich gedacht, jetzt wechsle ich. Und auch der Eindruck entsteht so ein bisschen durch Mathematik und Physik LK und auch Wirtschaftsingenieurwesen. Da ging es mir irgendwie vor allem, ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch, der interessiert ist an Dinge zu verstehen. Ich hatte aber auch ein sehr großes Talent in BK, hieß dieses Fach, früher bildende Kunst. Ich weiß gar nicht, ob das überall so hieß. Aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat auch sehr viel Spaß immer Sport gemacht. Mir hat auch Biologie sehr viel Spaß gemacht. Also war eigentlich irgendwie, hat mir das alles, also oder vieles Spaß gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich im Umkehrschluss Wirtschaftsingenieurwesen studierte, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was ich machen will. Und dann hat irgendwann ein Kollege gemeint, da kann man ganz gut mit verdienen. Und das klang auch alles ganz interessant und war auch erstmal interessant. Aber dass ich irgendwie Gründer werde, das war damals null absehbar, gar nicht. Ganz im Gegenteil, eher so die Schiene irgendwo in einem Konzern dann als Ingenieur arbeiten.
Und dann bist du erstmal Eventmanager geworden.
Ja, genau, das war dann auch so zack von heute auf morgen. Das hatte natürlich auch ein Vorspiel. Das ist eigentlich so ein bisschen dadurch entstanden, dass ich halt gemerkt habe, dass ich gerne etwas kreativ umsetzen möchte. Das kann man natürlich als Konstrukteur in einem bedingten Maß, aber auch nur in einem bedingten Maß, weil man natürlich sehr viele Vorgaben von außen bekommt. Und da kam bei mir irgendwann im Leben diese Phase, witzigerweise auch bedingt vielleicht durch eine Kündigung. Da kam bei mir die Phase, okay, ich möchte irgendwie etwas eher erschaffen, und da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Da kam auch schon mal so die Idee, Produktdesign zu machen, und dann bin ich aber über Eventmanagement gestolpert, und da habe ich auf einmal dann gedacht, okay, das probiere ich mal, eine Fortbildung gemacht in dem Bereich, habe mich bei ein paar Agenturen beworben und weiß auch noch genau, dass ich da ein Gespräch hatte, eben dann in München, wo der Geschäftsführer, den habe ich dann nachher gefragt, warum er mich eingestellt hat. Und dann die einzige Antwort war, ja, du bist ein Typ. Und das fand ich sehr witzig.
War das dann diese 20 Jahre, in denen du jetzt aufgestiegen bist, war das ja ein stetiger Weg? Oder war das eher ein Auf und Ab, was du erlebt hast?
Genau, also ich glaube, ich bin eher das Musterbeispiel für Auf und Ab. Habe dann 10 Jahre eigentlich im Eventbereich verbracht, in diversen Agenturen gearbeitet, was ja eben angeteasert, coole Projekte umgesetzt, was auch Erinnerungen sind. Also im Eventbereich, muss man dazu sagen, wird man sehr schlecht bezahlt und es ist ein sehr stressiger Job. Und von daher kann da eigentlich nur, was ein dabei hält, können eigentlich nur die Erlebnisse sein, die man auf diesen Projekten hat. Und von daher, wenn man dann irgendwie, ich habe auch Ski-WM Schladming, habe ich mitgemacht, eben du hast gesagt, Olympia 2012 waren einfach Erlebnisse, die man immer bei sich trägt, oder 24 Stunden Le Mans oder solche Happenings. Und das macht Spaß, aber genau, ich hatte dann auch da Erlebnisse, wo ich gekündigt wurde und so weiter und von daher war das schon ein Auf und Ab und auch gerade, vielleicht auch mal gerade, weil ich immer jetzt schon Kündigung erwähnt habe, so eine Phase der Arbeitslosigkeit mal durchzustehen, ist halt auch was sehr Interessantes. Also es hat mir für mich eine Perspektive auch auf Arbeitslose gegeben, dass ich heutzutage größtes Mitgefühl mit Arbeitslosen habe und auch immer meinen Respekt vorhabe, wenn jemand, vor allem wenn jemand langzeitarbeitslos ist, dann ist das für mich was eigentlich sehr Furchtbares und sehr Trauriges, weil wir heute in einer Gesellschaft leider leben, wo das sehr, sehr viel, der Job sehr, sehr viel ausmacht für uns. Ja.
Das heißt, du warst dann auch mehrere Male arbeitslos?
Ja, ich war insgesamt schon viermal arbeitslos, ja. Ich bin schon, oder ja genau, viermal, also es waren unterschiedliche Gründe, warum das so kam. Es war auch unterschiedlich lang, teilweise auch wirklich sehr kurz, aber einmal, ich glaube so auch schon mal 4 Monate oder 5 Monate. Und dann, gerade als junger Mensch macht man sich ja da auch Gedanken, ne, hey, wie geht's weiter? Und irgendwann entwickelt man natürlich auch eine gewisse Angst. Das ist so wie, ich mir auch eine Angst zum Beispiel mit Migräne hatte einfach vom Job. Das ist auch was, was ich gerade auch als Feedback von vielen bekomme. Die haben auch Angst mit Migräne. Warum hat man dann eigentlich Angst? Weil man natürlich, wenn gerade wenn man schlimm Migräne hat, dann ausfällt einfach und ich hatte zum Beispiel immer die Riesenangst bei einem Event, wo ich der Projektleiter bin, wo ich verantwortlich für alles bin, dass dann eben vielleicht so eine Migräneattacke kommt und ich ausfalle. Bis ich dann mal irgendwann die Situation hatte, vielleicht hat das mich da auch ein bisschen dann ja da beruhigt, wo ich dann wirklich auf einem Trip in Irland, auf einem Incentive-Trip einfach als Projektleiter ausgefallen bin und auf dem Hotelzimmer lag und es ging doch irgendwie. Also es war halt gut organisiert, gut vorbereitet und der Kunde hat dann quasi die Leitung übernommen. Ist natürlich mega peinlich, aber vielleicht muss man genau diese Situation durchleben, dass man einfach, dass es eben eine Krankheit ist und dass dann auch alle Verständnis dafür haben.
Du hast, wenn du eine Migräneattacke bekommst, dann geht auch gar nichts mehr.
Also bei mir ist es leider eigentlich so, ich weiß das ja mittlerweile, bei mir fängt es immer mit dem Aura an. Das heißt, bei mir ist es ein Punkt im Auge. Nehmen wir mal so eine typische Büroarbeit, dann merke ich es einfach schon, dass ich irgendwie eine E-Mail nicht mehr richtig gut lesen kann oder so und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich was nehmen, dann nehme ich dann meistens Triptan. Das heißt, in einer halben Stunde geht es mir dann relativ viel besser schon wieder, ich sehe schon wieder. Also ich weiß, wie ich dagegen vorgehe und wie ich damit umgehe, aber ja, wenn ich jetzt gar keine Medikamente hätte, ich weiß auch, dass ich dann nach Hause muss, also ich gebe mir dann so eine halbe Stunde Zeit, in der Zeit muss ich nach Hause und ins Bett. Und ich weiß auch, dass ich dann raus bin. Also ja. Aber zur Not kann ich auch mit irgendwie Ibu 1000 Triptan mich irgendwie erhalten, sage ich jetzt mal. Aber das macht für alle keinen Spaß.
Ja, zur Ausgangsfrage zurück. Also es war kein generalstabmäßiger Aufstieg, sondern wirklich nach der Bahnfahrt. Und ja, kleiner Fun Fact, genau. Weißt du, was das Lieblingslied von Helene Fischer ist?
Nee.
Das ist Achterbahn und da gibt es eine Liedzeile. Da heißt es, in meinem Kopf ist eine Achterbahn. Fühlst du dich manchmal auch so? Bei diesem Aufstieg, den du jetzt gerade beschreibst?
Ja, also gut, wir haben jetzt einen Abriss irgendwie zurück in die Vergangenheit gemacht. Da war mein Leben, glaube ich, auch schon ein bisschen Achterbahn. Also ich habe verschiedene Sachen durchlebt. Und jetzt ist natürlich gerade auch einfach dieser Part der Gründung ist ja schon Achterbahn. Einfach mal das letzte Jahr zurückgeblickt, ist halt sehr viel auf und nieder. Das sind teilweise einfach nur Entscheidungen, die man treffen muss. Das sind teilweise natürlich irgendwie Entscheidungen, die andere treffen, die einem nicht passen oder so. Ja, jetzt stehe ich auch gerade wieder vor einer großen Frage, wie geht's weiter? Ja, geht's jetzt aufwärts weiter? Kommt das Produkt gut an? Für mich ist natürlich entscheidend, dass es den Leuten hilft und dass die Leute, ich habe mir damit geholfen und mein größter Wunsch ist halt, dass ich anderen Leuten auch damit helfen kann und dass da positives Feedback kommt. Aber natürlich, ich merke auch schon, dass man mit Kritik umgehen lernen muss. Ne?
Ist eine schöne Brücke zu unserem nächsten Thema. Lass mal reinspringen in deinen Deal bei Die Höhle der Löwen. Die Folge wurde ja letzte Woche Montag auf Vox ausgestrahlt. Du hast deinen Deal geholt mit Ralf Dümmel und Nico Rosberg. Stellen wir uns mal die Szene vor, wie du durch die Tür ins Studio kommst und danach dann 8 Kameras auf dein Gesicht gerichtet sind. Mich würde mal interessieren, was hast du in den 24 Stunden vorher gemacht? Nimm uns da mal mit, wie war das?
Ja, dann würde ich gerne vielleicht sogar 5 Tage zurückblicken, weil ich habe dann, ich glaube, es war der Donnerstag, wo ich den Anruf bekommen habe, ja, am Dienstag wirst du gedreht. Und das war so ein bisschen, ja, du guckst mich gerade mit großen Augen an, das war so ein bisschen auch für mich sehr, sehr kurzfristig dann. Und in diesen 5 Tagen habe ich halt sehr viel vorbereitet. Das ging hin, bis dass ich irgendwie noch Verpackungen selber designt habe und irgendwas gebastelt habe, noch Prototypen gebaut habe und Kalkulationen mir überlegt habe und so weiter. Und da, um jetzt auch Richtung die 24 Stunden zu kommen, war halt entscheidend für mich Leute, die mir geholfen haben. Das waren primär eigentlich Freunde, die ich, also man darf da halt auch nicht jeden einweihen, aber es waren ein paar Leute, die ich halt eingeweiht habe und mit, die mich unterstützt haben. Sei es einfach zu überlegen, was erwartet mich, worauf solltest du vorbereitet sein, die Fragen irgendwie, was könnte kommen, die Zahlen ein bisschen durchgehen. Aber auch, und da hat mir auch eine Freundin geholfen, mich mental einfach darauf vorzubereiten und ja, sich irgendwie ein bisschen Selbstsicherheit zu geben, weil man ja einfach auch weiß, okay, das wird eine aufregende Situation. Man ist angespannt, man übt natürlich das vorher, das macht man dann gerade die 24 Stunden vorher, besonders den Pitch, der da ja auch schon erwartet wird, dass man den sehr gut aufsagt, den übt man dann halt durch und durch.
Wie viel Mal hast du das geübt in der Generalprobe?
Ich habe es wirklich zu Hause mir mehrmals aufgesagt. Am Anfang natürlich mit Zettel, aber dann irgendwann versucht man halt einen auswendigen Text rauszumachen. Also ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht 10 Mal oder so schon. Ja.
Wie war dann die Situation, als du wirklich im Studio warst? So dieser Augenblick, bevor du dann durch die Tür gehst und die Kameras auf dich gerichtet werden?
Ja, also erstmal, man weiß ja nicht, wer da ist, an Investoren. Das heißt, man kann sich halt, also man muss sich eigentlich auf alle auch vorbereiten. Und für mich ist halt ein Augenblick groß im Kopf geblieben. Das ist dieser Augenblick wirklich, bevor ich reingehe, also bevor man durch diesen Tunnel geht, durch diesen Gitterkäfig und dann vor den Investoren steht. Da hatte ich halt noch einen Augenblick zu warten.
Aber das heißt, du weißt in dem Augenblick, wenn du in diesen Tunnel gehst, du weißt nicht, wer da sitzt.
Genau. Also jetzt komme ich ja dazu, weil im Endeffekt die Investoren nehmen da Platz, die sortieren sich und dann habe ich halt einen Vorschau-Monitor gehabt da auch und dann habe ich halt gesehen, wer ist da. Und ich habe in dem Augenblick gemerkt, okay, jetzt musst du dich irgendwie nochmal runterfahren und habe halt dann meditiert. Und oder mich einfach meditieren kann man, das ist übertrieben, aber ich habe mich in Schneidersitz auf den Boden gesetzt, wirklich.
Aber wie lange hattest du da noch Zeit in diesem Augenblick?
Das wusste ich eben nicht, das war ja der Punkt. Ich saß da und die sortierten sich oder haben noch Gespräche geführt und deswegen stand ich da dann auch und wurde immer aufgeregt, wann geht's jetzt los? Und neben mir war halt der Regieassistent oder Aufnahmeleiter oder wer auch immer das war. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe den immer gefragt, wann geht's los? Und er wusste es dann aber auch nicht richtig, ne, weil der musste sich da auch drauf einlassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mich alles viel nervöser. Jetzt bestimme ich einfach so ein bisschen für mich, wie es losgeht. Dann habe ich mich auf den Boden gesetzt, Schneidersitz, und habe halt dadurch, dass ich diese Meditation halt immer auf dem Boden im Schneidersitz mache, habe ich irgendwie vielleicht schon so ein bisschen den Körper darauf trainiert. Auf jeden Fall hat mir das geholfen, runterzufahren. Und dann war diese witzige Situation halt, dass ich auf diesem Vorschau-Monitor eigentlich die Löwen sehe und man sich so denkt, okay, cool, es ist eigentlich wie Fernsehen gerade. Ich gucke gerade Fernsehen und da ist jetzt Höhle der Löwen im Fernsehen. Und das crazy Moment ist halt, im nächsten Augenblick gehst du da rein und stehst da. Also es ist, kann man schlecht beschreiben, dieses Gefühl. Es ist halt einfach verrückt.
Hast du in dem Augenblick aus der Vogelperspektive auf dich drauf geschaut?
Ich habe versucht, mich auf die Situation einzulassen. Ja, ich habe mir noch mal so klar gemacht, okay, geh da rein, sei respektvoll, sei einfach nett, nimm es wahr, genieß es vor allem. Genieß es war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das häufig hat man solche Situationen und dann hat man sie gar nicht bewusst wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt der Achtsamkeit dann. Und und auch so witzigerweise habe ich mir auch gesagt, geh da mit Liebe rein, ja. Also nicht nur respektier die, sondern geh da mit Liebe rein, geh so auf die Leute zu. Und das hat dann erstaunlich gut geklappt. Also es ist ja auch ein langes Gespräch, was man da führt. Man ist ja nicht nur diese 15 Minuten daran, die nachher ausgestrahlt werden, sondern es war schon wesentlich länger, als wir hier jetzt sprechen.
Diese ganzen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, einmal die Achterbahnfahrt der letzten Jahre, aber jetzt auch diese Highlights mal, diese extreme Situation bei die Höhle der Löwen. Bist du da eigentlich freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
Es ist eine gute Frage, die wahrscheinlich die wenigsten ehrlich beantworten. Ich glaube, ich bin generell jemand sehr selbstkritisches. Von daher, ja, und habe auch diesen so ein bisschen perfektionistischen Ansatz und glaube, ich verlange von mir selber immer viel zu viel, wahrscheinlich auch von anderen. Aber das ist eher schädlich, würde ich sagen. Mir täte es gut, und das versuche ich auch gerade, mehr auf der einen Seite Selbstbewusstsein zu entwickeln, positiver mit einem umzugehen, weniger Zweifel zu haben, aber auch also sich mehr zu akzeptieren, ja, sich auch irgendwo in einer Art und Weise zu lieben. Jetzt nehme ich mal das Beispiel des Perfektionismus, dann zu sagen, okay, wie kann ich denn das positiv, eine positive Affirmation für mich da machen und zu sagen, hey Fabian, 70% sind auch in Ordnung, ja? Das ist okay, akzeptiere das.
Sag mal, du machst My Sleep Mask ja gerade noch nicht in Vollzeit. Du hast ja auch noch andere Baustellen, wie mit den Jobs, The Ecosystem Company und bei PwC. Ja. Wie und wo arbeitest du gerade eigentlich? Machst du das 100% im Homeoffice?
Ja, das ist natürlich im letzten Jahr da so entstanden durch Corona, dass eigentlich quasi jetzt alles im Homeoffice ist. Ja, aktuell gehe ich schon wieder ab und zu mal bei in die Unternehmensberatung eben rein. Aber ja, eigentlich prinzipiell alles im Homeoffice. Nicht das, was ich präferiere, sagen wir es mal so.
Du präferierst eher die 100% Office-Variante oder einen Mix aus beiden?
Also ich finde schon gut, wenn wir unser Arbeitsmodell flexibel für Mitarbeiter gestalten. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin absolut kein Fan von der Entwicklung mit Homeoffice, wie es jetzt durch Corona kam. Ich bin der Meinung, da geht sehr, sehr viel verloren, gerade auch soziale Aspekte. Ich habe es ja eben erwähnt, so jemand, der arbeitslos ist, der verliert halt auch einen riesen sozialen Aspekt in seinem Leben. Und was wir halt gerade so ein bisschen machen, ist halt uns den selber wegnehmen im Homeoffice, wo ich denke, das ist nicht gut und auch nicht förderlich. Und auch, ich bin aber auch der Meinung, dass es im arbeitstechnischen Bereich, dass man da doch wesentlich besser und effektiver ist, wenn man zusammen in einem Raum, in einem Workshop macht, als beispielsweise virtuell oder so.
Umso schöner, dass wir uns heute face-to-face sehen können. Ist ja keine Selbstverständlichkeit, ja, in den heutigen Zeiten.
Das finde ich auch.
Dankbar für sein. In deinen Jobs bist du ja die letzten Jahre mit unglaublich vielen Startups in Berührung gekommen und natürlich auch mit vielen Gründern. Wie ist eigentlich dein Blick auf die deutsche Startup-Szene? Was siehst du positiv und was siehst du auch vor allem kritisch?
Ja, da möchte ich kurz vielleicht ausholen. Also wieso bin ich mit Startups in Kontakt gekommen? Also ich bin in München so ungefähr 2010, 11, 12, irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, in die Startup-Szene so ein bisschen reingekommen, weil es mich selber interessiert hat. Und habe ja dann auch da ein Startup-Event irgendwann aufgebaut, habe für die Unternehmertum Straschek Center und das LMU Entrepreneurship Center quasi gearbeitet, also die drei Hotspots der Startup-Szene in München. Und habe da natürlich einen sehr guten Einblick in die Startup-Szene bekommen, sehr gut vernetzt worden, habe dann eben international Startup-Event aufgebaut, also auch ein bisschen über die Landesgrenze hinausschauen können. Bin jetzt seit 4 Jahren in Frankfurt in der Startup-Szene, meiner Meinung nach auch ganz gut vernetzt. Es macht mir auch einfach Spaß, diese Szene, diese Du-Kultur, dieser lockere Umgang, dieser innovative Umgang, dieses ständig Neues. Das kann teilweise sogar zu viel werden für mich an Input, aber ich möchte da einen Namen erwähnen, den Helmut Schönberger, der das so toll vorlebt. Das ist der Geschäftsführer von der Unternehmertum, der damals mir auch Leute einfach mitten auf dem Gang irgendwelche fremden Menschen vorgestellt hat. Und sowas finde ich halt total toll, wenn man irgendwie jedem, dem man begegnet, kurz sagt, hier, das ist der so und so, der kommt aus Tokio, das ist der Professor davon, was auch immer. Die deutsche Startup-Szene, ich finde, erstens mal, wir sollten sie nicht schlecht reden. Zweitens mal sollten wir nicht immer nur Berlin hochloben. Was jetzt gerade mit München ein bisschen passiert, ist vielleicht, die loben sich gerade auch sehr in den Himmel. München ist gerade sehr stark und die machen das sehr gut, gerade von der Unternehmertum ausgehend. Aber wir machen ja auch in Frankfurt Sachen gut. Wir machen aber auch in Bochum Sachen gut. Also es ist erstaunlich, was alles passiert. Und ich stimme aber zu, dass die Politik da ein bisschen mehr drauf bauen sollte, auch vertrauen sollte in sowas. Ich stimme zu, dass falsche Wege sind, irgendwie innovative Menschen oder Startups aus dem Ausland reinzuholen, damit wir hier in diesem Land die Digitalisierung hinbekommen. Da sollte man erstmal gucken, was wir alles Tolles hier haben. Und ich finde auch, dass man das noch viel einfacher machen müsste, Gründungen. Ich gebe jetzt mal ein simples Beispiel. Warum gibt es nicht einen Topf, der super leicht, also einen Fördergeldtopf, der so, so leicht zu erreichen ist, dass ich einfach quasi nur mit einer Idee um die Ecke kommen kann, mich und um gewisses Geld bewerben kann. Und der Staat sagt halt, ja, hier, probier's, ja. Fehlerkultur, du darfst irgendwie so und so viel Geld nehmen, vielleicht wird's was oder auch nicht. Also es ist sehr schwer, finde ich, ein Startup aufzubauen in Deutschland, von Formalien über eben Kapitalfindung und so weiter, gerade Kapitalfindung, gerade wenn es dann auch um mehr Geld geht, ihr habt ja das beste Beispiel, Kapital aus dem Ausland, aber da, also das ist das eine, das Aufbauen, und das andere ist halt dann natürlich auch, man will ja auch damit Geld verdienen, und da kommt halt auch wieder sehr viele Steuern und sehr viele Hürden. Ich finde, das könnte man in Deutschland eben noch leichter machen, ja, dass es noch mehr in die Richtung geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Innovation gefördert werden muss. Und Innovation heißt für mich auch Startups, also Leuten den Freiraum lassen.
Bei den ganzen Baustellen, die du hast, wie hältst du dich da eigentlich auf den Laufenden?
Ja, das ist witzig, weil dadurch bekomme ich natürlich ja auch ziemlich viel Input. Mich interessiert die Startup-Szene halt sehr, deswegen informiere ich mich auch sehr über Startup-Portale. LinkedIn ist da so ein Thema. Auf der anderen Seite bin ich eher sonst ein Mensch, der eher klassische Medien sich anschaut. Also ich präferiere dann, muss ich sagen, ich nenne jetzt einfach mal die Zeit, aber es könnte auch eine FAZ oder Süddeutsche sein, aber ich präferiere dann wirklich mal einen detaillierten Artikel zu einem Thema, wo man ein bisschen mehr Perspektive reinbekommt. Das ziehe ich dann doch eher vor, als immer nur irgendwelche News auf Google oder über Social Media oder sonst wie, die da doch teilweise auch sehr einseitig sind. Und ja, das letzte Jahr war ein besonderes Jahr. Irgendwann, finde ich, konnte man die Nachrichten nicht mehr ertragen, weil es immer nur ums Gleiche geht. Also das Thema Corona haben wir, glaube ich, alle über. Jetzt geht's um Impfen. Also ist ein bisschen schwierig, aber ich finde, man muss da einfach auch versuchen, dran zu bleiben, dass man irgendwie nicht ganz den Anschluss verliert. Und ja, das, glaube ich, reicht erstmal, oder?
Also ein bisschen, da höre ich mir raus, ein bisschen weniger digital und ein bisschen mehr klassisch.
Ja, witzigerweise habe ich mir letztens, gut, da war ich auch selber in der FAZ, aber da habe ich mir mal wieder eine FAZ so gekauft. Es ist schon gut, allein nicht immer auf dem Monitor zu gucken. Es ist auch entspannend. Was wir total verlernt haben, ist ja auch einfach mal nichts tun. Und ich kann jedem nur raten, mal einfach mal das Handy, mal auch mal einfach nur mal 5 Stunden. Ich habe es letztes Wochenende mal 5 Stunden auf Flugmodus gestellt. Es war hart für mich, es war hart. Ich stehe vor dem Aufzug und hole das Handy raus und denk mir dann so, was bist du eigentlich mittlerweile für ein Zombie, der nicht mal auf einen Aufzug warten kann, ohne aufs Handy zu schauen. Und in dem Augenblick realisiert man solche Dinge, und das tut enorm gut. Es tut enorm gut, nicht immer vor irgendwelchen Monitoren zu sein. Es tut auch gut, sich nicht permanent mit irgendwelchen Informationen zu voll zu ballern, die eigentlich gerade gar nicht relevant für einen sind. Und ich denke, wir sollten alle mal ein bisschen mehr dieses Verhalten mit diesem digitalen Device überdenken. Wenn man draußen auf der Straße rumläuft, sieht's ja jeder, wie es ist. Die Leute gehen immer mit so einem Kopf geneigt runter, und jeder erlebt die Situation. Ich ertappe mich auch mal dabei, aber wenn ich mich dabei ertappe, höre ich sofort damit auf. Aber wenn man dann irgendwie von einem Fußgänger fast umgerannt wird, weil der überhaupt nicht guckt, wo er hinläuft, dann denkt man spätestens, okay, also hier läuft was falsch. Und da bin ich der Meinung, Digitalisierung ist sehr wichtig in vielen Bereichen, aber Digitalisierung heißt halt auch viele Bereiche, heißt Industrie, ja, da hilft es bestimmt, irgendwie IoT oder sonst was. Bei euch, was ihr macht, es hilft bestimmt, ja, aber was ist mit Social Media und wo sind die Grenzen? Wo hilft es mir nicht mehr? Da komme ich jetzt mal aufs Thema Schlaf oder so zurück, ne? Ich muss nicht alles tracken, ich muss nicht meinen Sport tracken, ich muss nicht meinen Schlafrhythmus tracken, sondern ich glaube, in manchen Bereichen sollten wir einfach mal wieder lernen, zur Ruhe zu finden kommen und einfach in unsere menschlichen Anlagen vertrauen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns eben runterbringen, Und einfach mal wieder, was ich gerade sagte, auch vielleicht mal langweilen. Ja, mal langweilen, weil das ist erstaunlich, was auf einmal im Kopf passiert, wenn man sich langweilt. Was vielleicht auch manchmal zu reflektieren führt und vielleicht auch ganz hilfreich ist.
Spannendes Thema, was du da ansprichst. Was tust du denn, wenn dir beruflich mal alles zu viel wird, neben diesem digitalen Runterfahren? Also wenn du dich nicht mehr fokussieren kannst, wenn deine Konzentration nachlässt, schläfst du dann oder was machst du?
Meistens beschäftigen mich Dinge dann und dann gehe ich, also das, was mich am meisten runterbringt, ist in den Wald gehen. Also ich springe ins Auto, fahre in den Wald und gehe da und ich finde, also ich persönlich kann nirgends besser abschalten als im Wald. Das hat natürlich einmal die Luft, einmal aber auch das Grün beruhigt und aber ganz ehrlich auch die Bewegung und zu guter Letzt ist es für mich halt dieses Ding, dass man im Wald merke ich halt, es ist alles gut. Alles ist gut, Fabian. Du bist einfach nur hier, du bist einfach nur ein Staubkorn auf diesem Planeten irgendwie. Es ist alle Sorgen, die du dir machst, bringen dich nicht weiter und machen keinen Sinn, alle Ängste oder was. Und du bist eigentlich auch total irrelevant. Ja? Du bist hier nur vorübergehender Gast. Und ich finde, da kommt man richtig herrlich runter und kann Themen, die gerade noch ein Riesenproblem in einem Kopf waren, sich sehr gut beiseite schieben.
Danke fürs ehrliche Teilen. Wir biegen jetzt so langsam auf die Zielgerade ein. Unsere 30 Minuten sind jetzt so ziemlich um. Schlafen ist heute unser Top-Thema, ihr habt schon alle gemerkt. Und wir hören natürlich auch mit Schlafen auf. Was machst du denn in den letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen?
Ja, im besten Fall schon mal auf jeden Fall Handy aus, Fernseher aus. Wie gesagt, also ich bin absolut nicht das Musterbeispiel der Disziplin, aber ich versuche gerade seit der letzten Zeit da sehr drauf zu achten. Es gibt auch so ein paar, es kommt mir jetzt nur gerade spontan, so simpelste Tricks, wie zum Beispiel Walnüsse noch essen abends, die eben, hilft mir jetzt gerade, ich glaube, es ist Melatonin-Ausschüttung. Also es schüttende Walnüsse helfen auf jeden Fall bei der Produktion von diesem Schlafhormon. So Kleinigkeiten, das hilft auf jeden Fall. Ansonsten, was ich mir eigentlich über die letzten Jahre wirklich angewöhnt habe, ist abends so eine Art Dankbarkeit Tagebuch zu machen. Also ich benutze da so ein Buch, wo man jeden Tag was reinschreiben kann. Und manchmal mache ich da einfach nur irgendwie so 3+, was war heute gut, was war schön, ja. Fortgeschritten ist dann schon zu sagen, was habe ich heute gut gemacht oder was wo habe ich heute irgendwie gut performt, um hier mal deinen Titel zu nehmen. Das könnten simpelste Sachen sein, ja. Zum Beispiel heute habe ich es irgendwie geschafft, positiv durch den Tag zu gehen oder jeden zu grüßen, jeden anzulächeln. Also so, man kann sich ja so kleine Selbst-Challenges stellen, die verdammt schwer sind. Also zum Beispiel einen Tag lang irgendwie rumlaufen. Eine Freundin hat das letztens von mir gemacht. Sie hat das berichtet und meinte, das wäre total toll gewesen, im Zug zu sitzen. Ich weiß, ich krieg das nicht hin, aber ich würde es gerne mal probieren. Also jedenfalls solche Sachen einfach zu erfassen, dankbar zu sein, die schönen Dinge nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und ansonsten irgendwie lese ich noch ein Buch mal kurz. Da auch nicht irgendwie Arbeitsthemen oder so, sondern was ganz anderes. Also ich lese Mittelalterromane, also irgendwie mal wieder ein bisschen in eine andere Welt geraten. Ja.
Wie viel Uhr ist es dann, wenn du das Licht ausmachst?
Ist auch unterschiedlich, aber so irgendwie, ich würde mal so im Groben zwischen 11 und 12 sagen. Ja.
Gut. Fabian, danke, dass du heute zu Besuch warst. Es war mir eine Ehre, dass du deine Geschichte an dieser Stelle mit der Öffentlichkeit teilst. Ich werde neugierig beobachten, was wir zum Thema Schlaf noch alles von dir hören werden. Alles Gute für dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch dir alles Gute, Marco.
Danke dir. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.